Ja, das Thema war ja angekündigt und ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich dachte, wie ist das eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die vielleicht auf einem Arbeitsplatz, in Studentenkreisen, in der Schule, die sagen, ja, wie ist das denn mit dem Gott? Ja, und im Alten Testament, brauche ich das überhaupt noch? Ist das nicht total überholt? Was hat es damit auf sich? Und ich möchte anfangen, vielleicht habt ihr das sogar mitbekommen, eine Schlagzeile bestimmte in diesem Juni, haben viele Medien aufgegriffen, ein Schulbezirk in Utah, hieß es da, verbannt die Bibel aus der Grund- und Mittelschule. Und wie war das? Da hat es auch die Bibel getroffen, sie haben also mehrere andere Bücher auch da verbannt. Und da hat man dort gesagt, die Freigabe der Bibel soll erst ab der Oberstufe erfolgen. Warum? Da hieß es in der Meldung dann, das Buch der Bücher hat keinen Sonderstatus in den USA, nicht mal im tiefreligiösen Bundesstaat Utah. Da sitzen ja die Mormonen. Der Buchausschuss eines Schulbezirks hat kürzlich beschlossen, die Bibel aus der Bücherei zu entfernen. Sie hätten entschieden, dass die Bibel nur für die Oberstufe geeignet sei, sagte Chris Williams, der Sprecher des Schulbezirks. Denn wegen der teils vulgären Sprache und Gewalt soll die Bibel nun nicht mehr an Kinder und Teenager ausgegeben werden. Ein Bibelbann ausgerechnet in Utah, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung gläubige Mormonen sind? Soweit mal aus dieser Meldung. In Deutschland sind diese Bemühungen schon viel älter. Im Jahr 2000 stellte eine größere anwaltlich vertretene Gruppe den Antrag an das Bundesfamilienministerium, die Bibel auf die rote Liste der jugendgefährdenden Schriften zu setzen. Schon mal gehört davon? Habt ihr das mitbekommen? Die Bibel als jugendgefährdende Schrift. Ihre Begründung? Die Bibel sei rassistisch, gewalttätig. Schließlich berichtete die Bibel allein von 184 Morden. Darüber hinaus sei sie jugendgefährdend und verfassungsfeindlich. Nun, der Antrag wurde seinerzeit durch das Familienministerium abgelehnt. Doch im Jahr 2011 kam ein evangelischer Theologe, das ist immer für mich besonders beschämend, wenn diese Dinge aus unseren eigenen Reihen sozusagen aus den Christen in Anführungsstrichen kommen. Und er sagte, einige Bibeltexte müssten auf diesen Index den Menschenrechten zuwiderlaufe. Auch dieses Mal schlug der Bibel noch genug Rückhalt aus Politik und Gesellschaft und Kirche entgegen. Aber wer weiß, wie die Entwicklung in unserem Land zukünftig weitergehen wird. Ich weiß nicht, lest ihr mal so kritische Stellungnahmen von Menschen in Zeitungen? Ich habe mich im Vorfeld mal damit beschäftigt und es ist unglaublich, was sich auch in diesem Land Leute erlauben, an gotteslästerlichen Dingen gegen die Bibel zu sagen. Und manches davon tut wirklich weh. Wenn ihr da so ein bisschen mal so ein paar Stichworte eingibt, die Taz zum Beispiel, diese linke Zeitung, der Spiegel auch in gewohnter Manier zweimal jährlich, ja, immer zu Weihnachten, zu Ostern, haben sie nichts Besseres zu tun, als vermeintliche Hinweise zu geben, warum man der Bibel denn keinen Glauben schenken kann. Aber ihr merkt schon, diese Problematik ist auch für uns Christen aktuell, weil wir merken, dass zeitgleich mit den massiv gestiegenen Kirchenaustritten, habt ihr das verfolgt? Letztes Jahr die höchste Anzahl von Kirchenaustritten in der Geschichte, sowohl in der römisch-katholischen Kirche als auch in der evangelischen Kirche. Aber da haben wir auch eine stetig wachsende Anzahl von Christen, die starke Zweifel an der Bibel und ihren zentralen Glaubenssätzen haben. Und die Bibel steht mehr und mehr in der Kritik. Viele Menschen, die nicht mit Jesus leben, die lehnen vor allen Dingen das Alte Testament ab. Aber selbst Gläubige haben oft Schwierigkeiten, den Gott des Alten Testamentes mit dem des Neuen Testamentes zu vereinen. Wie ist das, dass ein Gott, der zur Nächsten- und Feindesliebe aufruft, so grausam sein kann und vor allen Dingen bei der Eroberung des Landes Kanaan ein solches Massaker ganzer Völker anordnet? Widerspricht dieses Vorgehen nicht Gottes Barmherzigkeit? Und regen diese biblischen Texte nicht dazu an, vielleicht im Sinne eines heiligen Krieges die Kreuzzüge zu wiederholen oder den Dschihad islamischer Fundamentalisten nachzumachen? Ohne Zweifel bergen die biblischen Berichte einige Herausforderungen. Und wisst ihr, Gottes Handeln, das ist wirklich so, das kann uns schon manchmal widersprüchlich vorkommen. Aber Gott vereint in seiner Person, in seinem Wesen und in seinem Charakter einfach extreme Gegensätze, die für uns Menschen manchmal gar nicht zu fassen sind. Zum Beispiel sehen viele Leser in der Bibel in dieser Gerechtigkeit und dem Zorn Gottes einen Widerspruch zu seiner Liebe. Wie kann ein liebender Gott so zornig werden? Und da fällt es manchem schwer, diese Spannungsfelder zusammenzubringen. Und deshalb möchte man heute Morgen auch mal sich der Frage auseinandersetzen mit, ist das wirklich derselbe Gott, von dem die Bibel im Alten Testament und im Neuen Testament berichtet? Oder muss man davon ausgehen, dass im Alten Testament ein unmenschlicher, rachsüchtiger Gott am Werk ist, im Neuen Testament dagegen ein gnädiger und liebevoller? Wir merken, da besteht eine Spannung und erst recht besteht diese Spannung bei Menschen, denen ihr in eurem Alltag begegnet. Und ich möchte dem mit Folgendem nachgehen. Ich habe das Thema mal in drei Gedanken heute Morgen aufgeteilt. Das erste, der Gedanke überhaupt dieser zwei getrennten Gottesbilder. Und dann Gott im Alten Testament. Da möchte ich uns mal anschauen. Ist ja immer wichtig, man geht am besten immer zum Anfang zurück. Gott im Alten Testament zur Zeit der Weltzeit, der Schöpfung, sein Weg mit Israel und dann die Sicht auf andere Völker. Was sagt da das Alte Testament dazu? Und daraus komme ich am Ende zu einer persönlichen Schlussfolgerung. Okay, das ist also der Fahrplan für heute Morgen. Das erste ist also der, ich muss mal kurz fragen, der macht das nicht nacheinander, ne? Da waren eigentlich immer... dass ich das Stück für Stück nachgebe, aber das, dann habt ihr es immer auch schon auf einen Blick. Der Richard Dawkins, einer der bekanntesten zeitgenössischen Atheisten und man muss es wirklich so deutlich sagen, und Gotteslästerer, beschrieb den Gott des Alten Testaments mit folgenden Worten und ich entschuldige mich da schon im Vorfeld für, habe mich gefragt, kann man sowas überhaupt von der Kanzel weitergeben? Aber hey, das ist das, wie Menschen die Bibel sehen. Also, er hat gesagt, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Wow. Harte Kost. Und wie gesagt, ich habe mich echt gefragt, kann man sowas von der Kanzel sagen? Aber wisst ihr, ich muss so denken, was muss Gott eigentlich alles aushalten? Und dieser Spötter, der steht jetzt vor seinem Herrn und er muss vor ihm den größten Irrtum und die Dummheit seiner Aussagen bekennen. Aber wisst ihr, es finden sich eben auch in der langen Geschichte der Theologie verschiedene Lösungsversuche, um diese Spannung zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem des Neuen Testamentes aufzulösen. Und ich möchte euch die mal kurz darstellen, damit wir mal wissen, was denken da Menschen drüber. Die erste ist die Ablehnung des Alten Testamentes für Christen von heute. Das gibt's wirklich. Da sagen Leute, und die ist übrigens gar nicht neu, wir finden sie bereits im 2. Jahrhundert, in der Lehre von Markion aus Sinope. Auf ihn geht die noch heute einflussreiche Annahme zurück, dass der Gott des Alten Testamentes böse und rachsüchtig sei, der Gott des Neuen Testamentes aber gutmütig und liebend. Markion nahm deshalb an, es müsse sich um zwei verschiedene Götter handeln und lehnte daher das Alte Testament als Autorität ab. Und der hat Anhänger bis heute. Der zweite Ansatz ist die extreme Diskontinuität. Und zwar Vertreter von dieser Ansicht, die betonen einen starken Bruch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Die sagen, die beschriebenen Ereignisse und das damit einhergehende Gottesbild kommen mit der Ankunft und Passion Jesu zu einem abrupten Ende. Wie Gott ist und was er tut, wird Jesus auf neue ganzheitliche Art und Weise offenbart. Daher könnten die Menschen endlich das primitive Gottesbild des Volkes Israel ablehnen. Ja, das ist die zweite Ansicht. Daneben gibt es noch die Ansicht, welche die Historizität mancher Ereignisse, also zum Beispiel den befohlenen Völkermord bei der Landeinnahme in Kanaan, einfach bestreiten. Die sagen, angesichts mangelnder archäologischer Beweise für einen Völkermord zu Josuas Zeiten, streiten sie einfach die Historizität, also dass es wirklich glaubhaft gewesen ist, das streiten sie ab und versuchen damit, diese Spannung aufzulösen. Eine vierte Ansicht verneint einen göttlichen Befehl. Diese Ausleger rum behaupten nämlich, Gott habe das Vorgehen gegen die Kanaaniter gar nicht befohlen. Vielmehr handelt es sich um ein Missverständnis der Israeliten, die diese Gewaltakt irrtümlicherweise als Gottes Anweisung verstanden hätten. Und eine letzte theologische Erklärung nimmt sogar eine Vergeistlichung der Ereignisse vor. Die sagen nämlich, ja, man darf den Text gar nicht wörtlich nehmen, sondern man muss ihn allegorisch verstanden wissen. Der Text vermittelt also nicht ein tatsächliches Geschehen, sondern eine geistliche Lektion. Also ich weiß ja nicht, ob ihr mit der einen oder anderen Haltung schon mal konfrontiert worden seid. Manches fängt da vielleicht im Umgang, die ihr habt, mit so einer harmlosen Formulierung an wie, ich weiß nicht, ob ich so der ganzen Bibel vertrauen kann. Oder, also an einen solch grausamen Gott wie im Alten Testament kann ich nicht glauben. Wenn ihr solche Aussagen hört von Christen, dann spiegeln sich da genau die eine oder andere Haltung aus den eben fünf dargestellten Dingen dar. Das ist einfach mal ein kleiner Überblick, wie die Theologie versucht, für diese Spannung Erklärungen zu finden. Aber ich möchte nicht da stehen bleiben, sondern ich möchte natürlich das weitergeben, was Gottes Wort sagt, wie Gott diesen Gott der Bibel vorstellt. Und damit komme ich jetzt in meinem zweiten Punkt, Gott im Alten Testament anhand des Volkes Israel zu Beginn der Weltzeit. Wer ist dieser Gott des Alten Testamentes? Und um auf die Suche zu gehen, diese Frage zu klären, gehen wir eben ganz an den Anfang zurück. Und da möchte ich auch noch mal was betonen. Ich weiß nicht, ob ihr so schon mal diese Aussage gehört habt, fang mal einfach im Neuen Testament an und lies mal, das ist ein bisschen einfacher. Seid ihr jemals in einen Kinofilm nach der Hälfte des Stücks gegangen oder habt ihr eine Oper oder eine Darbietung erst in dem Mittelteil begonnen? Ich denke mal nicht, weil man fehlt einem doch der ganze Zusammenhang. Und genau deshalb möchte ich euch so sehr die ersten 12 Kapitel der Bibel ans Herz legen. Ich weiß nicht, wann ihr dies letzte Mal gelesen habt, aber die sind von solch fundamentaler Bedeutung. 1. Mose 1 bis 12. Und größter Wichtigkeit, hier werden die entscheidendsten und wichtigsten Fragen zu Beginn der Menschen und Menschheit beantwortet. Was war eigentlich im Anfang? Woher kommt das Universum und die Welt? Wann und wie wurden die einzelnen Lebewesen geschaffen? Und was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Wir erfahren in diesen Kapiteln, dass der Kreative, ein planvoll lenkender und allmächtiger Gott alles in diesem Universum erschaffen hat und in Gang setzt. Allein durch die Macht seiner Worte. Nur bei Menschen legt er Hand an. Und er lässt uns wissen, dass der Mensch die Ebenbildlichkeit Gottes widerspiegelt in Mann und Frau. Der Mensch erhält den Segen Gottes und den Auftrag, sich zu mehren und über die Welt zu herrschen. Dieser kreative Gott hat sich also entschieden, dass der Mensch ein Beziehungswesen sein soll. Er ist es, der dem Menschen Sprache und damit Kommunikationsfähigkeit schenkt und der dann auch selbst mit seinen Geschöpfen spricht. Und in seiner Fürsorge legt er für diese Menschen einen Garten an und gewährt ihnen durch zwei besondere Bäume das Recht, sich entscheiden zu können. Von dieser Entscheidungsfreiheit macht der Mensch dann Gebrauch, nicht jedoch ohne von Gott auf die Konsequenzen hingewiesen zu werden. Und wie wir alle wissen, haben Adam und Eva schlechte Entscheidungen getroffen. Sie lassen sich von der Schlange verführen und setzen damit all die Schönheit der Schöpfung und vor allem die unmittelbare Nähebeziehung zu Gott, ihrem Schöpfer, aufs Spiel. Eine Tragik, unter der seitdem alle Menschen auf dieser Erde leiden. Aber wisst ihr, sofort nachdem Adam und Eva im Garten Eden Gott das Misstrauen ausgesprochen haben, indem sie gegen sein Wort gehandelt haben, macht Gott sich auf die Suche nach ihnen. Adam, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9. Es ist nicht der Mensch, der zu Gott geht und ihn sucht, sondern Gott müht sich, um den Menschen die Brücke zu seiner eigentlichen Bestimmung, seiner eigentlichen Heimat zu bauen. Diese Sehnsucht zieht sich durch die ganze Bibel. Und wisst ihr, manchmal, so ist es heute, da verwechseln wir auch in der Kindererziehung, dass konsequentes Handeln nicht mit Lieblosigkeit verwechselt werden darf. Das ist nämlich nicht der Fall. Auch damals musste Gott den Menschen natürlich die vor seine Augen gestellte Konsequenz auch durchziehen. Ausweisung aus dem Paradies. Doch bereits bei dieser letzten Begegnung in Gottes Gegenwart stellt er dem Menschen mit dem Kommen eines Erlösers in Aussicht, der den Satan vernichten wird und dies mit dem Leben bezahlen muss, mit Leiden bezahlen muss. Da wird noch nicht gesagt, wer, da wird noch nicht gesagt, wann, aber dass es geschieht, erfahren wir dort. Man nennt dieses Versprechen Gottes deshalb auch das Vorevangelium. Ja, dieses, er wird kommen, der würde den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zudem macht dieser Gott ihnen dann auch noch aus Tierfellen eine Bekleidung. Was für ein liebevoller, ein fürsorgender Gott. Und der Mensch setzt leider seine Gottesferne oder in der Gottesferne diesen Weg fort, weg von Gott. Schon bei dem ersten Bruderpaar der Bibel kommt es zu Mord aus Eifersucht. Kein erschlägt seinen Bruder Abel auf dem freien Feld. Doch wer meint, dass Gott jetzt sogleich ihn für diese verabscheuungswürdige Tat mit dem Blitz da niederstreckt, der sieht sich getäuscht. Gott, der alle diese Geschehnisse genau verfolgt hat, er spricht mehrfach mit dem Mörder und möchte ihn durch Fragen zur Einsicht und zur Umkehr bewegen, und trotz dessen Sturheit gewährt er ihm Schutz in der Fremde. Das ist alles in diesen ersten Kapiteln der Bibel. Es folgen dann Generationen mit sehr langen Lebenszeiten, von der Henoch besonders hervorsticht, weil ihm bezeugt wird, dass er mit Gott wandelte und ihm dafür der physische Tod erspart bleibt. Aber die Bibel ist auch deutlich, dass sie sagt, dass die Boshaft der Menschheit, Bosheit, derart Überhand genommen hatte, dass Gott ihm seine Länge des Lebens schrittweise auf 120 Jahre begrenzt und zum anderen die Vernichtung des menschlichen Geschlechts bis auf wenige Überlebende beschließt. Es folgt der Bau der Arche durch Noah und seine Familie, an der sie an die 100 Jahre gebaut haben. Überlegt mal, eine ganze Lebensaufgabe. Gut, er ist noch ein bisschen älter geworden damals auch, aber 100 Jahre. Und wisst ihr, dieser Bau auf einem Hügel war der permanente Aufruf zur Buße der Menschen, dem sie aber nicht Folge leisteten. Auch über Noah wird gesagt, dass er mit Gott lebte, also in Gemeinschaft mit ihm. Was erfahren wir hier über Erzählungen vom Charakter Gottes? Zum einen, Gott ist es ernst. Sünde und Beharren darin führt zu Konsequenz des Todes. Und auf der anderen Seite schmerzt es Gott, wenn er strafen muss. Mehrfach lesen wir in der Bibel, da reute es den Herrn. Andere übersetzen sagen, es tat ihm in seinem Herzen weh. Es ist Gott, der die Tiere zur Arche ruft. Er ist es, der die Türe schließt und er sorgt für das Überleben von Noahs Familie. Nach der Sintflut schließt er den ersten Bund mit den Menschen. Das Versprechen, dass bis zum Ende der Zeit der Rhythmus von Tag und Nacht, Sommer und Winter, Tag und Ernte immer bestehen bleibt. und damit das Fortbestehen des Menschen gesichert ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedes Mal, wenn ich einen Regenbogen sehe, sage ich, danke, Herr, das Zeichen deiner Treue. Und wisst ihr, auch da kommt so viel von dieser Fürsorge Gottes heraus. In den folgenden Kapiteln wird dann der Fokus auf die Erklärung der einzelnen Völker erlegt und ihren Ansiedlungen, bis sich dann im Kapitel 12 Gott einen Menschen aussucht und mit dem er und seine Nachkommen er nun exemplarisch seine Geschichte schreiben wird. Für Abraham und seine Nachkommen, Isaak und Jakob, wird dieser Gott zum Bundesgott und er offenbart an ihm seine Liebe, seine Leitung, aber auch sein Leiden für dieses Volk auf allen Abwegen. Und ich hoffe, dass wir erkennen, dass wir die Grundlage aus diesen ersten 12 Kapiteln auch über Gottes Charakter absolut brauchen, um uns jetzt dem Punkt zu widmen, wie die Geschichte Gottes mit Israel weiterging. Nämlich sein Weg mit Israel. Alles beginnt mit Abraham und Gottes Versprechen, ihn zu einem großen Volk zu machen. Und der Abraham glaubte diesem Versprechen und dieser Abraham lebte eine besondere Beziehung zu Gott. Ich erinnere an sein Feilschen mit diesem Gott, als es um die Vernichtung von Sodom und Gomorra ging. Die Bibel bezeichnet Abraham sogar als einen Freund Gottes. Und ein Freund, das zeigt diese Beziehung. Es ist ein persönlicher, ein nahbarer Gott. Und Gott sagte in 1. Mose 18, 17, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Das ist so wunderbar, diese Beziehung, ja, die da zum Ausdruck kommt. Und Gott beginnt dieses Versprechen an Abraham und den nachfolgenden Generationen über Isaak und Jakob zu erfüllen und zu konkretisieren. Durch den Sohn Josef werden sie in Ägypten sesshaft und zu einem großen Volk, an dem er sich zeigen will. Ich lese uns das aus 5. Mose 7, Vers 6. Da heißt es, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Die Hauptabsicht dieser Erwählung Israels liegt darin, dass sie in besonderer Beziehung zu Gott stehen und das sollten sie verdeutlichen. Aber diese Erwählung ruft den Hass der Welt hervor, durch die Jahrhunderte und erst recht heute. Schaut euch an, was derzeit gegenüber seinem Volk auf der ganzen Welt geschieht. Da ist Ablehnung und blanker Hass an allen Ecken und Enden. Es ist beschämend, was sich in diesen Tagen und Wochen nach dem grausamen Übergriff der Hamas am 7. Oktober auf den Straßen Deutschlands und der Welt abspielt. Antisemitismus gegen das Volk der Juden, allein weil sie Gottes auserwähltes Volk sind. Liebe Geschwister, lasst uns wirklich für das Volk Gottes einstehen. Ich kriege sehr viele Nachrichten und Bilder, was auf der ganzen Welt sich da abspielt, gegen Juden, wo sich Menschen erheben. Das sind Dinge und Bilder, die man da sieht und es wird zunehmen. Der eine sagt, ein messianischer Jude, der diese ganzen Geschehnisse kommentiert, er sagt, Europa und Amerika, ihr seid die Nächsten. Und wir kriegen in den Großstädten, in Paris, in London, in Berlin, kriegen wir mit, was das bedeutet. Gegen das Volk der Juden wird aufgestanden. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, in dieser Zeit an der Seite Israels zu stehen, Farbe zu bekennen und besonders für sein Volk zu beten. Denn Israel, das war ja eigentlich ein völlig unbedeutender Stammesverband, eben im alten Orient, der sollte nun zum Vorbild für alle seine Nachbarn werden. Sie sollten neugierig werden und nach diesem Gott fragen, der hinter dieser genialen Gesetzgebung stand. Die Absicht, die hinter dieser Strategie steckt, die wird in 5. Mose 4 erklärt. könnt ihr hinter mir mitlesen. Seht, ich habe euch Ordnungen und Rechte gelehrt, so wie Jahwe, mein Gott, es mir befahl, damit ihr danach handelt in dem Land, das ihr in Besitz nehmen werdet. Vergesst sie nicht und richtet euch danach, denn darin besteht eure Weisheit und Einsicht in den Augen der Völker. Wenn sie von diesen Ordnungen hören, werden sie sagen, was für ein weises und einsichtiges Volk ist diese große Nation. Klammer auf, einen Vorgeschmack oder einen Eindruck bekommen wir, als die Königin von Saba den Salomo besuchte. Übrigens, wusstet ihr, dass ein riesiger Prozentsatz an Nobelpreisträgern Juden sind? Denn welche große Nation hat Götter, die ihr so nahe sind wie Jahwe, unser Gott, wann immer wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine Nation, die so gerechte Ordnungen und Vorschriften hätten wie dieses Gesetz, das ich euch heute vorlege? Und wisst ihr, das Ganze, was Gott hier sagt, das vollzog sich im Rahmen der damaligen Vorstellungswelt. Jedes Volk hatte einen Gott. Erfolg und Wohlstand sind ein Segen dieses Gottes oder eben bei anderen Götzen. Und militärische Siege zeugen von einem Gott, der mächtiger ist als andere Götter. Das war das absolut vorherrschende Denken. Und Gott, das ist so interessant, er lässt sich praktisch auf dieses Denken ein und er bewegt sich in diesem kulturellen Rahmen. Deshalb hat sein Volk ein Territorium. Und deshalb regelt Gott nicht nur religiöse, sondern auch gesellschaftliche und politische und juristische Angelegenheiten seines Volkes. Deshalb musste sich Israel auch mit seinen Nachbarn und seinen Feinden auseinandersetzen. Und deshalb kommt es auch zu Kriegen unter Gottes Führung. Die Bibel berichtet uns immer wieder, wie Gott Nationen, Städte oder Individuen bestraft, wenn sie sich trotz wiederholter Warnungen nicht ändern. Auch der Krieg gegen Kanaan war eine Strafmaßnahme Gottes, bei der Israel sein Werkzeug war. Ja, das ist eine echt heftige Passage. 5. Mose 20. Aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Sondern du sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit sie euch nicht lehren. Aha, jetzt erfahren wir etwas über den Zweck. Damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben und ihr euch so versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Die religiöse Praxis des Volkes Kanaan, dieser Völker, beinhaltete Kinderopfer, die in der Bibel an mehreren Stellen verurteilt werden und unter anderem als Grund für die Zerstörung Kanaans genannt werden. 5. Mose 12, Vers 29 zum Beispiel. Und diese Tatsache wirft doch auch ein neues Licht darauf, wie die Eroberung Kanaans beurteilt werden kann oder sollte. Denn es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen einer willkürlichen Gewalt und einer gerechten, angekündigten Strafe. Übrigens, das ist auch auffällig und zieht sich durch die gesamte Bibel. Gott warnt sein Volk immer und immer wieder vor aufkommendem und ankommendem Gericht. Zudem, und das ist ganz wichtig, muss man sein Handeln an den damaligen bestehenden Verhältnissen messen und nicht an einem geschichtlich gewordenen und auch eben nicht an einem absoluten Humanitätsideal der Moderne. Das machen wir übrigens heute gar nicht anders. Und das lässt sich an ganz einfachen Dingen aus der Rechtsgeschichte belegen. Ich habe euch da mal drei mitgebracht. Also ich will damit jetzt Folgendes sagen. Wenn wir die Ereignisse von damals mit der Brille von heute schauen, dann tun wir ihnen Unrecht, weil wir müssen sie im kulturellen Kontext sehen. Und ich zeige euch an dem, wie wir selbst mit diesen Dingen umgehen, beziehungsweise noch nicht allzu lang umgegangen sind. Das erste Beispiel. Bis 1994 wurde praktizierte Homosexualität unter Strafe gestellt. Die Ehe für alle gibt es seit Oktober 2017. Prostitution war bis 1927 verboten und bis 2002 sittenwidrig. Das bedeutete, dass der Freierlohn, wie er hieß, dass er gerichtlich nicht durchgesetzt werden konnte. Erst durch die Anerkennung der Prostitution als Beruf im Sinne von Artikel 12 des Grundgesetzes wurde das anerkannt und ein Beruf eben in diesem Sinne gesehen. 2002. Das Züchtigungsrecht des Lehrers wurde gerade mal 1973 in Westdeutschland verboten, wobei das noch ein paar Jahre gedauert hat, bis sich das auf die Dörfer rumgesprochen hat. Ich habe da in der Grundschule bis in die 80er hinein noch meine Erfahrungen gemacht. Mit Ohrfeigen an den Haaren ziehen, mit Fußtritten in den Hintern. Also wie gesagt, das hat ein bisschen länger gedauert. Wir hatten da so einen richtigen Kriegsveteran. Aber hey Leute, das ist noch nicht lange her. Und wir machen das bei diesen Dingen, da wenden wir auch nicht die Brille von damals an. Ich erwähne diese Dinge, um zu zeigen, dass sich Ethik und moralische Anschauungen im Laufe der Zeit verändert und angepasst werden. Und deshalb nutzt man im Gesetz, auch in unseren Gesetzesbüchern, sogenannte Generalklauseln wie die guten Sitten. Was heute die guten Sitten sind, war vor 30 und vor 50 Jahren ganz anders. Oder es gibt diesen Grundsatz nach Treu und Glauben. Auch das ist dem Wandel der Zeit unterworfen. Und wisst ihr, wenn ich euch von grausamen und unmenschlichen Praktiken wie Kannibalismus, Kindesopfer und zahlreicher animistischer Völker dieser Erde bis heute praktizieren, dann schütteln viele angewidert den Kopf. Aber das ist Realität. Ja, ein Beispiel aus einer Volksgruppe in Indonesien, wo ja die schwendig sind. Da ist es so, da schlafen die Männer in einer Hütte und die Frauen schlafen mit den Ziegen und den Schweinen zusammen in einer anderen Hütte. Undenkbar. Ja, 2023, das wird auf dieser Welt aber gelebt. Also nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die Berichte der Bibel und das Handeln müssen wir im damaligen zeitlichen und geschichtlichen Kontext lesen und verstehen. Und wenn euch eben Leute das vorhalten, dann könnt ihr ja mal auf diese drei kleinen Beispiele aus der Rechtsprechung ihnen das entgegenhalten. Also, liest die Bibel nicht mit der Brille der heutigen Moderne. Genau daher rühren nämlich auch die sogenannten Vorwürfe gegen die Bibel, sie sei doch frauenverachtend, grausam und so weiter. Jemand hat mal, als er aus dem Ural kam, hat er gesagt, ihr Frauen, oder ein Inder, der ist zum Glauben gekommen, hat gesagt, ihr Frauen in Westeuropa, ihr habt keine Ahnung, welche Vorrechte euch das Evangelium gebracht hat. Das Prinzip zum Beispiel, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war eine Begrenzung der Rache. Wenn ihr an Lamech denkt, an seine grenzenlose Wut, 1. Mose 4,23, da sagt er, einen Totschlag für eine Wunde und einen Jüngling habe ich für eine Berührung getötet. Und dann kündigt er an, dass er 77 Mal gerecht werden würde. Versteht ihr? Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war eine Begrenzung. Das hat keines der Völker um sie herum praktiziert. Doch zurück zu seinem Volk Israel. Gott legt seinem Volk immer wieder zwei Wege vor. Und dabei stets geht es ihm um die Beziehung. Es geht um die Beziehung von ganzem Herzen. Und wisst ihr, wenn man sich den Segen und den Fluch zum Beispiel aus 5. Mose 28 anschaut, dann merken wir auch daran, Gott ist immer daran interessiert, dass es uns gut geht. Und er betont mehr Segen als Fluch. Er sagt zum Beispiel, ich will dir wohltun bis in die 1000. Generation und vergelten bis in die 3. und 4. Generation. Das zeigt auch dieses gnädige Handeln Gottes an Menschen, die ihm nachfolgen. Ich habe vor kurzem die ganze Königszeit durchgelesen. Und wisst ihr, das Nordreich Israel, das hat einfach so viel schlechte Könige über hunderte von Jahren. Und doch sieht man auch dort, Gott belohnt selbst kleinstes, gottgefälliges, gehorsames Handeln. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir ausgewogen sind. Mag sein, dass du und ich, dass wir manches Gerichtshandeln Gottes nicht verstehen können. Aber sehen wir denn nicht Gottes andauerndes Werben für sein Volk durch all die Jahrhunderte? Wie oft ließ er sein Volk immer wieder warnen, rief sie zur Umkehr auf? Und dabei wird im Alten Testament auch so oft dieses Bild von der Braut verwendet. Immer wenn das Volk Israel seinen Gott verließ, wird das mit dem Bild der Hurerei verglichen. Israel war immer wieder untreu, ist anderen Göttern nachgelaufen. Doch gerade das Buch Hosea ist ein Beispiel für Gottes unzerbrechlicher Liebe zu seinem Volk. In Hosea 11 lesen wir: Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten. Das Herz dreht sich mir im Leibe herum. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in dir. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Geschwister, hier kriegen wir einen Eindruck davon, wie Gott es schmerzt, wenn er strafen muss. Wir lesen durch das gesamte Alte Testament, dass er barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue ist. Ich habe euch mal nur einige Verse da aufgeschrieben. Wisst ihr, es gibt keinen einzigen Gott, von dem man das sagen könnte. Auf der ganzen Welt nicht, in keiner Religion findet man das. Aber nicht nur in Bezug auf sein Volk Israel, sondern, und da komme ich jetzt im nächsten Punkt zu, auch in der Sicht auf andere Völker ist dieser Gott außergewöhnlich. Denn obwohl sich natürlich die Zielrichtung und der Erzählhorizont vorrangig auf Israel bezieht, erfahren wir bereits im Alten Testament, dass Gott alle Menschen, auch außerhalb seines Volkes, interessiert ist. Exemplarisch dazu sei die Geschichte des Propheten Jona erwähnt, der als einziger Prophet Israels den Auftrag erhielt, die Gerichtsbotschaft zu dem als sehr grausam bekannten Volk der Assyrer nach Ninive zu bringen, die als die größte Stadt der Antike galt. Ich denke, die Geschichte kennt ihr alle. Der Prophet meinte, er könnte vor Gott fliehen und gelangt dann auf Umwegen aber trotzdem zur Stadt, um dieser Stadt eine Gerichtsbotschaft zu verkünden. Doch ein Wunder geschieht. Trotz seiner Unwilligkeit und seiner Verachtung für diese Menschen tun die Menschen Buße von Ninive und bereuen das Böse, was sie getan haben. Und wisst ihr, das Spannende geschieht. Weil Gott ihre Herzensumkehr sieht, vergibt er diesen Einwohnern, diesem Volk und beschließt, die Stadt nicht zu zerstören. Und dann erfahren wir von einem wütenden Jona das Bekenntnis von Gottes Eigenschaften. Das ist eigentlich total schön, dass wir das da sehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Obwohl er sich aufregt, gibt ihr einige wunderbare Eigenschaften Gottes wieder. Man könnte sagen, was für ein tolles Zeugnis. Und das Buch endet dann mit der Bestätigung von Aussage Gottes: Mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in dem mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, damit sind die Kinder gemeint, und noch dazu das viele Vieh. Liebe Geschwister, Gott hatte diese Menschen erschaffen und waren seine Einwohner nicht gleichgültig. Und ihm sind auch die Araber, die Muslime nicht gleichgültig. Dieser Gott, der damals eine der gottlosesten Städte der damaligen Zeit, letztlich auch Sodom und Gomorra, verschont hätte, wenn nur 10 Gerechte sich darin gefunden hätten. Und wir erfahren im Alten Testament, wie er zahlreiche andere Völker auch als Werkzeug gebrauchte, um sein Volk zum Beispiel zur Umkehr zu bewegen. 2. Chronik 16,9 erfahren wir eine weitere Eigenschaft. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig an denen zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott hat sein Handeln exemplarisch und seine Liebe an dem Volk Israel gezeigt. Und er sucht auf der ganzen Welt unter allen Völkern auf dieser Erde Menschen, die ihn anbeten und deren Herz ihm ganz nachfolgen möchte. Denn dieser barmherzige Gott sagt von sich selbst in Hesekiel 18, meinst du, dass ich Gefallen am Tod des Gottlosen habe? Spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Wegen und am Leben bleibt? Das ist der Gott, den wir vorgestellt bekommen im Alten Testament. Meinst du, dass ich Gefallen am Tod des Gottlosen habe? Wie hat Dawkins so falsch gemeinte Eigenschaften Gottes genannt? Diese Dinge blieben ihm scheinbar verborgen oder hat sie bewusst ausgeblendet. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Ganz kurz noch eine persönliche Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten. Ich möchte anfangen mit einem Zitat von Brennan Manning, der sagte, unser Gottesbild prägt unser Leben. Deshalb ist es wichtig, Gott kennen zu lernen. Wisst ihr, das Verständnis, das du und ich, das wir haben, von einem gnädigen oder strengen Gott, hat letztlich den Ursprung in dem Bild, das wir uns von ihm machen. Da spielt Erziehung eine Rolle, da spielt Kultur eine Rolle. Aber wisst ihr, wir gestalten Gott ja so ein Stück nach unseren eigenen Wunschvorstellungen. Weil wir aber nur das über ihn wissen können, was er uns offenbart, müssen wir uns nach den Aussagen der Bibel richten. In ihr wird Gott sowohl im Neuen als auch im Alten Testament als liebender Vater beschrieben, der alles einsetzt, um unsere Liebe und unser Vertrauen zu gewinnen. Mit welchen Vorstellungen, Voreinstellungen, eben vielleicht aus deiner eigenen Prägung, aus deinen persönlichen Umständen, gehst du an die Bibel heran? Wie erziehst du deine Kinder? Ermutigst du sie, auch vor allem im Neuen Testament zu lesen? Oder erklärst du ihnen bereits dieses liebevolle Werben Gottes anhand der Geschichte seines Volkes Israel durch die Jahrhunderte hindurch? Friedrich der Große sollte mal einen Getreuen, der Christ war, an seinem Hof gefragt haben, nenn mir einen Beweis für die Existenz Gottes. Und er hat gesagt, das Volk der Juden, Eure Majestät. Da sehen wir sein Handeln dran. Ja, natürlich, es bleiben Fragen über einzelne Erzählungen, wie etwa über die 42 getöteten Knaben, die bei Elisa, weil sie ihn verspotteten, die brutalen Erzählungen am Ende des Richterbuches. Aber wer seine Bibel ganz und aufmerksam liest, kann nicht anders, als ins Staunen über diesen wunderbaren und liebenden Gott zu kommen. Nein, das Neue Testament und das Alte Testament trennt kein tiefer Graben. Gott ist unveränderlich. Und zwei Verse zeigen das aus dem Alten Testament. Da sagt Gott selbst zu Maleachi, ich, der Herr, wandle mich nicht. Und im Neuen Testament, Hebräer 13, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und deshalb finden sich auch im Neuen Testament Texte wie, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, aus Hebräer 10. Während wir im Alten Testament lesen, ich habe dich je um je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jeremia 31. Die alttestamentlichen Geschichten vom sofortigen Strafgericht haben im Neuen Testament ihre Entsprechung im Bericht von Ananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5. Das Gebot von der Nächstenliebe kommt aus dem Alten Testament, 3. Mose 19. Und auch die Feindesliebe können wir hier schon finden. Und wisst ihr, das lässt nur einen Schluss zu, nämlich der Gott des Alten Testamentes ist auch derselbe Gott des Neuen Testamentes. Der Gott des Alten Testamentes ist absolut wesensgleich, er ist identisch mit dem des Neuen Testamentes. Durch Jesus hat sich Gott abschließend in einer ganz persönlichen Art und Weise offenbart. Das erfahren wir aus Hebräer 1. Aber weder Jesus Christus noch die ersten Christen haben jemals überhaupt eine Unterscheidung zwischen Gott des Alten Testaments und ihrem Gott getroffen. Im Gegenteil. Und wisst ihr, vergessen wir das nicht. Auch wenn Gott zu verschiedenen Zeiten verschieden handelt, ist er doch derselbe. Sein Charakter und seine Ziele, die er verfolgt, bleiben durch die Jahrhunderte hindurch gleich. Nur weil du und ich, weil wir Aussagen oder Passagen aus der Bibel noch nicht verstehen, heißt das weder, dass sie ungültig sind, noch dass sie nicht gelten. Denn wisst ihr, du und ich, wir sind nicht Gottes Anwalt. Wir müssen Gott auch nicht verteidigen. Er ist die Souveränität in Person. Er kann mit Widersprüchen, die sich für dich und mich ergeben, ganz gut leben. Und deshalb auch die Aufforderung oder die Ermutigung, haltet Spannung aus. Nur weil wir noch etwas nicht verstehen oder nicht in unserem Leben, in der persönlichen Wegführung nachvollziehen können, heißt das doch nicht, dass das an Gottes Charakter etwas ändert. Also da ist es manchmal dran, Spannung auszuhalten. Aber widerstehen wir doch verbalen Angriffen, dass das Alte Testament doch nicht wichtig sei oder es sich hier um zwei verschiedene Auffassungen von Gott handelt. Eine Bibel, eine Geschichte, ein Gott. Und diese Predigt soll dich dazu ermutigen, diesen wunderbaren Gott noch besser kennenzulernen, ihn persönlich kennenzulernen. Denn das haben wir auch gesungen, das Höchste deines und meines Lebens ist, ihn zu kennen und zu lieben. Amen.